Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, lassen Sie uns beginnen. Ich begrüße Sie zur 81. Sitzung des Familienausschusses. Vom Familienministerium begrüße ich sehr herzlich die parlamentarische Staatssekretärin Egin Dilüges. Ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Kolleginnen, die uns per Videokonferenz zugeschaltet sind. Das ist meiner Information nach von der SPD-Fraktion Kollegin Ottlieb. Die ist noch nicht da, kommt noch dazu. Unter Angabe von Gründen ist sie heute digital dabei. Ist sonst noch jemand in der Leitung, den ich überhört habe? Nein, ist nicht der Fall, noch nicht. Wir tagen öffentlich, deswegen der Hinweis zur Sitzung. Die Sitzung wird live übertragen. Sie wird dann im Internet abrufbar sein. Und Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen sind während der Sitzung nicht gestattet. Dann können wir beginnen mit der Erörterung der Tagesordnung. Ich weise Sie auf die Tagesordnung hin und die Ergänzungsmitteilungen. Wir beginnen dann mit dem Tagesordnungspunkt 1, dem Fachgespräch zur 19. Shell-Jugendstudie. Dafür sind 60 Minuten vorgesehen. Dann war es so, in der Obleuterunde wurde angekündigt, dass die Tagesordnungspunkte 5 bis 11 vor Eintritt und die Tagesordnung nach § 61 Absatz 2 Geschäftsordnung absetzen zu wollen. Und bei Punkt 4 und 12, die sind schon abgesetzt worden, durch Rechtsausschuss und Finanzausschuss hat sich das ergeben. Und Punkt 2 und 3 sind Kenntnisnahmen. So, dann geht es eben um die Tagesordnungspunkte 5 bis 11, wo wir uns nicht einig wurden in der Obleuterunde. Das heißt, wir müssen jetzt auch dann abstimmen über die Tagesordnung. Also da war eben der Wunsch beziehungsweise der Wille zu sagen, wir wollen die Tagesordnungspunkte 5 bis 11 absetzen. Und da lasse ich jetzt auch darüber abstimmen. Wer der Meinung ist, dass die da ist noch eine Meldung. Wir sind aber schon dabei drin. Sie können noch dazu melden. Gerne noch eine Meinung dazu, bitte sehr. Dann müssen wir auch abstimmen, ne?
Ja, ich möchte zunächst mal sagen, dass sollten diese Tagesordnungspunkte abgesetzt werden, dass wir dem energisch widersprechen und auch uns hier juristische Schritte vorbereiten. Das Ganze ist offensichtlich Teil einer konzertierten Aktion, die sich die Union mit der Restregierung ausgedealt hat, um hier in Zukunft die nächsten Plenarwochen Arbeitsverweigerung betreiben zu können. Die Union möchte offensichtlich verhindern, dass sie mit uns die Dinge durchsetzen könnte, die sie den Menschen seit Jahren vorlügt, durchsetzen zu wollen. Das ist skandalös. Und das Nächste, was ich dazu sagen will, wir stehen hier und sitzen hier heute im Otto-Welz-Saal. Und es ist beschämend für die Sozialdemokratie, wenn Sie hier heute bei diesem faulen Spiel mitmachen und unsere demokratischen Rechte als Opposition in einer Weise beschneiden, wie sie einmalig ist und damit Otto-Welz ins Gesicht spucken. Vielen Dank.
Also ich glaube nicht, dass es angebracht ist, dass Sie hier Otto Wels in den Mund nehmen. Und ich lasse jetzt darüber abstimmen. So, wer der Meinung ist, dass die Tagesordnung...
Dazu steht Ihnen wohl als Versammlungsleitung kein Urteil zu.
Unterbrechen Sie mich jetzt. Ich lasse jetzt darüber abstimmen, darüber, ob wir den Tagesordnungspunkte 5 bis 11 absetzen wollen. Wer dafür ist, diese abzusetzen, dann bitte ich um das Handzeichen. Sind alle Fraktionen und die Gruppe Die Linke. Wer ist dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Somit sind die Tagesordnungspunkte 5 bis 11 abgesetzt. Dann Top 13 ist noch Verschiedenes, habe ich noch vergessen. Dann können wir so verfahren und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 1. Top 1 ist das Fachgespräch zur 19. Shell-Jugendstudie. Und ich begrüße sehr herzlich bei uns hier im Ausschuss unsere Experten und Sachverständigen, Herrn Professor Dr. Matthias Albert. Begleitet wird er vom Leiter des Berliner Shell-Büros, Herr Volker Holt-Frerich. Und unsere sachverständigen Gäste werden jetzt ihre Statements abgeben. Dazu sind insgesamt circa 15 Minuten vorgesehen. Man hört online nichts. Woher wissen wir das hier? Okay. Entschuldigung, Kollegin Ruf. Die Frau Kollegin Ottlieb teilt mit, dass sie online nicht hören kann. Doch, jetzt gibt's jetzt Daumen nach oben von Daumen nach oben. Jetzt funktioniert es. Gut, dann ist Frau Kollegin Ortleb jetzt dabei. Sie ist bei uns. Gut, danke sehr für den Hinweis. So, dann beginnen wir. Nochmal herzlich willkommen bei uns hier in dieser Runde. Und Herr Professor Albert, sehr geehrter Herr Holt-Frerich, Sie haben das Wort jetzt. Bitte sehr.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin. Wir danken ganz herzlich dafür, dass wir hier von Ihnen eingeladen worden sind, um die Ergebnisse, die interessanten Ergebnisse, das will ich vorab sagen, der Studie vorstellen zu dürfen. Ich wollte zwei Sätze noch sagen zur Historie. Die Shell-Jugendstudie ist über 70 Jahre alt sozusagen, beziehungsweise es gibt sie seit über 70 Jahren. 1953 ist sie zum ersten Mal erhoben worden, damals noch mit dem Gedanken zu untersuchen, ob die Jugend in Deutschland eigentlich schon reif ist für die Demokratie. Das war sozusagen die Ursprungsfrage, die damals im Vordergrund stand. Seitdem hat sich die Studie noch sehr weiterentwickelt, sich auch verändert. Und seit 2008 hat Professor Albert sozusagen die wissenschaftliche Koordination dieser Studie erhoben, die alle 4 bis 5 Jahre erstellt wird. Ein Satz noch, einen letzten zu unserer Rolle dabei. Wir finanzieren tatsächlich seit 1953 diese Erhebung. Aber das ist auch alles, was wir machen. Wir nehmen keinerlei Einfluss vom Unternehmen auf die Fragestellung oder die Art und Weise, wie diese Studie erhoben wird. Das ist zu 100% die Verantwortung und die Aufgabe auch der Wissenschaft an der Stelle. Und wir sind dankbar, dass das seit 1953 möglich ist. Und damit würde ich an dich übergeben, Matthias, für die Erläuterung zu Studienergebnissen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Freut mich, dass alle so zahlreich erschienen sind. Im Moment gibt es ja auch andere Dinge, die gewiss dem einen oder anderen im Kopf herumgehen. Die Jugend ist wichtig und sie bleibt wichtig und sie geht auch glücklicherweise nicht weg. Und lassen Sie mich in dieser kurzen Zeit versuchen, ein paar Dinge anzusprechen, die besonders ins Auge stechen, um dann ein oder zwei Themen zu vertiefen. Zunächst einmal, das haben Sie vielleicht schon aus den Medien genommen, was vielleicht das wirklich Überraschendste an dieser Studie war, was keiner von uns, was ich nicht erwartet hätte, war die Frage nach der Zuversicht in Bezug auf die gesellschaftliche Zukunft, dass sie in den letzten Jahren gestiegen ist. Ich hätte alles erwartet, nur nicht das. Also die Frage wäre, wie ist sozusagen dieser Zukunftsoptimismus bezüglich der Zukunft der Gesellschaft zurückgegangen? Ist er nicht? Er ist gestiegen. Ganz wichtig, das heißt nicht, dass Sorgen und Nöte der Jugendlichen zurückgegangen werden. Das ist keine Realitätsverweigerung. Es gibt eine ganze Reihe von problematischen Entwicklungen. Es gibt sozusagen nicht diesen Einbruch in das Vertrauen in die Zukunft der Gesellschaft. Und ich möchte gleich noch ein paar Sätze dazu sagen, auf was das zurückzuführen ist. Ganz wichtig auch, wir sind hier in einer politischen Institution, sind die Entwicklungen in Bezug auf Politik. Das politische Interesse steigt weiter an. Die Shell-Jugendstudie ist eine langfristig angelegte Trendstudie. Und wir sehen diesen Anstieg im langfristigen Verlauf. Der setzt sich fort. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, das erste Mal überhaupt, jemals, ist hier der Unterschied zwischen den Geschlechtern verschwunden. Die Mädchen sind mittlerweile genauso interessiert wie die Jungs und bislang gab es ja immer einen eindeutigen Gap, dass Jungs stärker politisch interessiert waren. Und auch wichtig, diejenigen, die auf die Frage danach, wo sie sich politisch positionieren, ich sage gleich, wie sie sich politisch positionieren, aber diejenigen, die auf die Frage, wie sie sich politisch positionieren, weiß nicht antworten, ist auch dramatisch zurückgegangen. Also nur noch jeder 10. Jugendliche, da bei den weiblichen Jugendlichen einen Tick mehr als bei den männlichen, sagen, wir können uns da überhaupt nicht einordnen, wo wir stehen von links nach rechts. Was diese politische Positionierung anlangt, und die darf man nicht eins zu eins mit parteipolitischen Präferenzen gleichsetzen, das ist was anderes. Was diese politische Positionierung anlangt, gibt es folgende interessante Entwicklung. Zunächst einmal keine Entwicklung. Wenn ich sozusagen den großen Durchschnitt nehme, alle politischen Positionierungen und den Mittelwert nehme, dann positionieren sich die Jugendlichen insgesamt ganz leicht links von der Mitte. Das hat sich aber überhaupt nicht verändert über die Jahre. Und jetzt könnte man sagen, naja, dieser Mittelwert, der kann ja durchaus gleich bleiben, wenn die eine Hälfte massiv nach rechts wandert und die andere Hälfte wandert massiv nach links. Aber das sehen wir auch nicht. Wir sehen in den letzten Jahren durchaus eine Bewegung nach rechts, die getragen wird von männlichen Jugendlichen hauptsächlich. Dass der Mittelwert gleich bleibt, wird dadurch kompensiert, dass es eine Bewegung nach links gibt, die primär auf die Positionierung von weiblichen Jugendlichen zurückzuführen ist. Also wenn eine Polarisierung stattfindet, dann ist es eine stark geschlechtsspezifische Polarisierung, die wir sehen. Etwas anderes ist allerdings auch noch anzumerken. Und jetzt zeigen sich die, sozusagen die analytischen Vorzüge der Shell-Jugendstudie als einer langfristigen Trendstudie. Das sind Bewegungen nach, in der Positionierung nach links und rechts, die wir im Vergleich zu vor 5 Jahren sehen. Wenn ich aber zurückschaue, 10 Jahre, 15 Jahre, dann scheint vor 5 Jahren sozusagen eher der Ausreißer in die Mitte gewesen zu sein. Also was die politische Selbstverortung anlangt, sehen wir keine großen Unterschiede, wenn wir die heutigen Daten mit denen vor 10 oder 15 Jahren vergleichen. Was wir sehen, ist, dass Jugendliche diese politische Selbstverortung, auch wenn sie sich als sehr links oder sehr rechts einordnen, dass sie sich stärker artikulieren. Ja, das ist nichts mehr, was ich sozusagen im stillen Kämmerlein und vielleicht noch in der Umfrage zum Besten gebe, sondern ich artikuliere das. Ich setze das dann zum Teil auch, wie gesagt, die Shell-Jugendstudie ist keine Studie, keine Wählerbefragung und hat auch natürlich eine größere Altersspanne als Wahlberechtigte und setzen das dann aber auch verstärkt in Wahlentscheidungen um. Aber wie gesagt, das Neue ist, dass das politische Interesse steigt, dass es sich geschlechtsspezifisch ausdifferenziert, dass sich die politische Positionierung geschlechtsspezifisch ausdifferenziert. Alt bleibt das, was man als Politikverdrossenheit bezeichnet, die keine Verdrossenheit ist, dass man sich nicht interessiert, sondern eine Verdrossenheit in die Problemlösungskompetenz von Parteien und Politikerinnen. Aber was hoch bleibt, ist das, was ich als Systemvertrauen bezeichnen möchte. Das Vertrauen insbesondere in als nicht parteipolitisch gebundene staatliche Institutionen bleibt extrem hoch. Das Vertrauen in die Demokratie bleibt extrem hoch. Also jegliche Art von Politikverdrossenheit, das Gefühl, hier und da von der Politik nicht ernst genommen zu werden, übersetzt sich nicht in eine Systemkritik. Und das ist im Übrigen, glaube ich, auch ein Schlüssel zu verstehen, warum dieser gesellschaftliche Optimismus steigt. Also der Optimismus in die Zukunft der Gesellschaft. Die Corona-Pandemie war für die Jugendlichen ein Rieseneinschnitt. Ein Rieseneinschnitt in ihrem Lebenslauf. Ihr habt von den meisten hier im Raum in ihrer oder seiner Jugend keiner erlebt. Aber es war eben auch die Erfahrung, trotz aller Nachwirkungen, die geblieben sind, irgendwie sind wir da durchgekommen. Ja, also die einen mögen sagen, mehr schlecht als recht, aber es ist eine ganz prägende Erfahrung, auch wenn man mit den Jugendlichen spricht. Ja, das war Mist und gerade was die Bildungsinstitutionen geleistet haben, war nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber wir sind da irgendwie durchgekommen. Also scheint sozusagen das System zu funktionieren. Lassen Sie mich um diese Gesamtbefindlichkeit der Jugendlichen, die auch eine sehr tolerante Jugend bleibt, vielleicht eines der Trigger-Großthemen herauspicken, nämlich die Einstellung zur Migration. Denn ich denke, da kann man sehr schön dran illustrieren, wie große Teile der Jugendlichen ticken. Wenn ich Jugendliche nachfrage, wie viel Zuwanderer aufgenommen werden sollten, da sagen 38%, es sollen genauso viel sein wie bisher, 7% sagen, es sollen mehr sein und 49% sagen, es sollen weniger sein. Das allerdings, das muss man dazu sagen, das ist praktisch unverändert zu vor 5 Jahren. Fast die gleichen Ergebnisse. Wenn ich frage, macht euch die Zuwanderung nach Deutschland Angst, was ja was anderes ist, als zu fragen, möchtest du mehr oder weniger, dann sind es 34%, die sagen, die Zuwanderung macht uns Angst. Zur Einordnung, bei den Angst Sorgenthemen ist Krieg ganz oben, dann kommt soziale Ungleichheit, wirtschaftliche Entwicklung und Klimawandel. Das ist alles viel ausgeprägter als Angst vor Zuwanderung. Aber auch diese 34%, die sagen, die Zuwanderung macht uns Angst, ist kaum verändert zu vor 5 Jahren. Da waren es 33%. Das ist nicht wenige, aber keine große Veränderung. Was sich aber bei den Sorgen und Ängsten verändert hat, und zwar auf einem anderen Niveau, ist die Angst vor Ausländerfeindlichkeit, die ist gestiegen, von 52% auf 58%, sowie die Angst vor Feindseligkeit zwischen den Menschen, von 56% auf 64%. Man könnte also in gewissem Sinne sagen, ja, natürlich, Migration ist ein großes Thema, es macht vielen, also einem Drittel der Jugendlichen, Sorgen und Angst, aber in gewissem Sinne ist die Angst davor ausgeprägter, was die Auseinandersetzung über das Thema mit der Gesellschaft und mit den Menschen macht. Mit Blick auf die Uhr vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zu Fragen Familienorientierung und Berufsorientierung. Und vielleicht zunächst einmal eine Beobachtung. Es ist ganz interessant, die Sicht auf die gesellschaftliche Zukunft geht nach oben. Die Sicht auf die persönliche Zukunft, da sehen wir eine etwas andere Entwicklung. Traditionell ist es hier so, dass man sagen kann, je höher die soziale Schicht korreliert stark mit Bildungsgrad, desto optimistischer der Blick in die persönliche Zukunft. Diese Schere schließt sich. Diese Schere schließt sich, weil viele Jugendliche auch mit geringerem Bildungsgrad zunehmend realisieren, dass in der gegenwärtigen Situation ihre Chancen gar nicht schlecht sind. Also Ausbildungsplätze zu ergattern, übernommen zu werden, ist heute natürlich aufgrund der demografischen Entwicklung, aufgrund des Fachkräftemangels viel, viel einfacher, als es das noch vor etwa 10 Jahren war. Während auf der anderen Seite gerade Jugendliche mit höherem Bildungsgrad realisieren, dass ein formal guter Bildungsabschluss nicht mehr unbedingt Garantie für einen sozialen Aufstieg oder das Halten der sozialen Position ist. Ganz im Gegenteil, da kommen eine ganze Reihe von neuen Ängsten rein, Stichwort etwa KI, die gerade in diesen akademischen Bereichen Zukunftsperspektiven, möglicherweise berufliche Zukunftsperspektiven verbaut. Wir haben, das ist ein Thema, das ich vielleicht ganz kurz noch aufgreifen möchte, gefragt, wie Jugendliche zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie stehen. Das möchte ich deshalb herausgreifen, weil wir das vor 5 Jahren in der Shell-Jugendstudie das erste Mal erhoben hatten. Da kam raus, insgesamt starke Differenzierungen hier, insbesondere nach Ost und West und Stadt-Land und nach Geschlecht, aber insgesamt kam da raus, 10%, und wir haben gefragt, stellt mal vor, ihr seid 30, seid ein Paar und habt ein Kind, ein 2-jähriges Kind. Wie stellt ihr euch die Aufteilung der partnerschaftliche Aufteilung der Erwerbsarbeit vor? So, und da kam raus 10% männliche Alleinversorger, 46% männliche Hauptversorger, 12% beide Vollzeit, 11% beide 2 Stunden, 11% beide sollen reduzieren. Aber über 50% männlicher Haupt- oder Alleinversorger. Ich weiß noch, als ich die Shell-Jugendstudie damals vorgestellt hatte, die damalige Familienministerin, Frau Giffey, die ist fast vom Stuhl gefallen, weil sie gesagt hat, um Gottes Willen. Ja, also das geht ja gar nicht. Da haben wir so viel gemacht und jetzt will da die Mehrheit den männlichen Haupt- oder Alleinversorger. Wo man da sagen konnte, Moment mal, wir haben das erste Mal erhoben. Das erste Mal haben wir das erhoben. Das ist jetzt erstmal eine Momentaufnahme. Über Trends können wir nichts sagen. Wir können jetzt zumindest 5 Jahre später sagen, haben wir einen ersten kleinen Trend, dass sich durchaus etwas ändert. Denn diejenigen, die sich einen männlichen Hauptversorger vorstellen können, also nicht den Alleinversorger, sondern den Hauptversorger, die geht zurück um einige Prozentpunkte. Dafür geht die Anzahl derjenigen hoch, die dieses Modell, insbesondere das Modell beide 30 Stunden bevorzugen. Das ist eine Entwicklung. Wie belastbar dieser Trend in ein paar Jahren sein wird, weiß ich nicht. Aber das ist eine Entwicklung. Und ich denke, am nachdrücklichsten zeigt das aber, dass es in diesem Bereich nie so eine One-Size-Fits-All-Politik geben kann und kein Unterstützungsmodell. Es gibt diese real gelebten und gewünschten Unterschiede. Und das bringen die Jugendlichen sehr deutlich zum Ausdruck. Last but not least vielleicht noch in diesem Forum jetzt hier interessante Beobachtung zum Kinderwunsch. der bleibt insgesamt relativ gleich. 68% von denjenigen, die noch kein Kind haben, 68% sagen, ja, wir hätten gerne Kinder, 23% sagen, weiß nicht und 9% sagen nein. Interessant finde ich hier nochmal genau zu gucken, bei denjenigen, die keine Kinder wollen, zu fragen, warum sie das nicht wollen. Und da steht interessanterweise ganz vorne das Leben frei gestalten und ungebunden bleiben wollen. Gefolgt von Schwierigkeit, Kinder und Karriere zu vereinbaren und keine Kinder in einer Welt voller Krisen in die Welt setzen wollen. Deutlich weniger mit Abstand, es ist immer noch ein gutes Drittel, sagen, die sind zu teuer. Das sind sie, also kann ich selbst sagen, ja, das sind sie, aber es ist, wie gesagt, bei denjenigen, die keine Kinder wollen, nicht der Hauptgrund. Die Zeit ist um, lassen Sie mich ganz kurz vielleicht noch ein, zwei Worte sagen. Also wir sehen Jugendliche, die wirklich von Sorgen geplagt sind, ja, die es aber wirklich schaffen in einer Zeit, die ja nicht unbedingt geprägt ist von einem, ich nenne es jetzt mal sorgenfreien Diskurs in allen möglichen Bereichen, einen gewissen Kontrapunkt zu setzen und zu sagen, ja, also wir glauben an das Leistungsversprechen der Gesellschaft, wir glauben sozusagen jetzt vielleicht nicht an daran, wie ernst wir genommen werden von der Politik, aber wir glauben sozusagen, dass Wandel und eine gute Zukunft im Rahmen des bestehenden Systems möglich sind. Und ich glaube, das ist, und wir sind tolerant und das finde ich eigentlich eine ganz gute Nachricht. Ja, ich danke Ihnen.
Vielen Dank. So, es besteht jetzt die Gelegenheit, Fragen an unsere Gäste zu stellen. Der Ablauf ist wie folgt. Es finden zwei Frage- und Antwortrunden statt. In der ersten Runde für jede Fraktion 4 Minuten für Frage und Antwort zusammen. Und in der zweiten Runde je Fraktion 3 Minuten. Bei den Gruppen ist es so, dass die erste Runde 2 Minuten bedeutet und in der zweiten Runde 1,5 Minuten für die Gruppe. Insgesamt ca. 45 Minuten. Wir beginnen mit der Frage- und Antwortrunde bei der SPD-Fraktion und die Kollegin Hennig beginnt. Genau.
Ja, zuerst einmal ganz herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Albert und Herr Holt-Friedrich, dass Sie heute hier sind und uns die Studie vorgestellt haben. Ich mache es ganz kurz. Ich habe zwei kurze Fragen. Und zwar hat die Shell-Studie im Bereich der gesellschaftlichen Werte und politischen Einstellungen gezeigt, dass das Interesse der Jugendlichen insgesamt gestiegen ist. Welche Faktoren sehen Sie als Hauptursachen dafür? Und gibt es spezifische politische oder gesellschaftliche Entwicklungen, die diese Tendenz begünstigt haben? Und beim Thema politische Partizipation und Engagement ist meine Frage, inwieweit ist bei den Jugendlichen das Interesse an politischer Partizipation und Engagement zu beobachten? Und wie können politische Parteien und Institutionen junge Menschen besser in politische Prozesse einbinden? Vielen Dank.
Danke sehr.
Ganz herzlichen Dank für diese Fragen. Warum ist das politische Interesse gestiegen? Also zum einen, es ist ein langfristiger Trend, wie ich schon sagte. Ja, also es ist nicht etwas, was gestern erst eingesetzt hat. Es gab so ein historisches Hoch zu Zeiten der Wiedervereinigung. Dann ist das runtergeplumpst im folgenden Jahrzehnt bis auf nur noch gut 30%. Und seitdem steigt es fast kontinuierlich wieder an. Also es ist ein langfristiger Trend und ich denke, ein wichtiger Erklärungsfaktor ist einfach, dass viele politische Themen einfach ganz nah an die Jugendlichen herangerückt sind. Das ist zum einen die Pandemie, also da wurde es unmittelbar erfahrbar, was politische Entscheidungen direkt im Alltag bewirken. Also unmittelbarer geht es gar nicht, als wenn mir jemand verbietet, das Haus zu verlassen. Und aber natürlich auch die Entwicklungen, insbesondere in den letzten beiden Jahren, also ein Krieg, also eine die Nähe eines Krieges ist eine Erfahrung, die sozusagen diese Jugendlichen als erstes seit vielen, vielen Jahrzehnten haben. Also die Jugendlichen merken, da tut sich was. Ja, ich muss mich da irgendwie auch informieren. Also die Anzahl der Jugendlichen, die sagen, wir informieren uns über Politik, die nimmt deutlich zu. Was das Engagement anlangt, sagen mehr als noch vor ein paar Jahren, ja, das ist wichtig. Was ich aber noch nicht übersetzt in, ich engagiere mich auch. Das ist weiterhin so, wenn ich das jetzt ganz differenziert frage, dann habe ich natürlich weiterhin, also beim ganz weiten Verständnis von politischem Engagement, dann habe ich natürlich, ja, also ich kaufe schon mal irgendwas nicht, weil ich mit dem Konzern da nicht einverstanden bin oder ich unterschreibe da mal irgendwo, also mittlerweile hauptsächlich online, irgendeine Petition. Aber mich so fest engagieren tue ich nicht. Auf Ihre allerletzte Frage, was können Parteien tun, um Jugendliche näher an sich zu binden, heranzuführen? Die wird mir seit über 20 Jahren gestellt. Und hätte ich ein Rezept, würde ich es dem Meistbietenden verkaufen. Aber also es ist man kann sich da nur auf ein paar Allgemeinplätze zurückziehen. Also man kann jetzt nicht die konkreten Maßnahmen sagen, aber natürlich, es geht darum, den Jugendlichen das Gefühl zu geben, die Politik interessiert sich für sie. Vielleicht beim politischen Personal ein bisschen auf die Altersstruktur achten. Kann in diesem Zusammenhang auch nichts schaden. Aber es ist natürlich vollkommen klar, also sich alle zwei Wochen im Dorfgasthof, im Hinterzimmer, mit dem Ortsverband irgendwo hinsetzen, mit Ü70-Fraktion, das zieht nicht. Ja. Die Jugendlichen wollen konkret angesprochen werden, das muss man auch sagen. Also nicht auf keinen Fall warten, dass die kommen, ja, sondern konkret ansprechen und versuchen, die in konkrete Projekte einzubinden. Da kann ich vielleicht diejenigen aktivieren, die sagen, das Engagement ist wichtig, und um die geht's. Es geht um die, die sagen, Engagement ist wichtig, aber die nicht diesen Schritt tun und sagen, da ziehe ich jetzt auch die Folge draus, wirklich was zu tun.
Danke sehr. Dann kommen wir zur Fraktion der CDU-CSU. Frau Herr Edelhäuser, ja, bitte sehr.
Fast. Ja. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Meine Fragestellung ist, das eine ist, was man gesagt hat, was die Ängste anbetrifft. 4 von 5 Jugendlichen haben wirklich Angst vor Krieg in Europa. Jetzt ist natürlich klar, wir haben den Ukraine-Krieg, aber gibt es noch weitere Gründe, die dazu sprechen oder dafür sprechen, dass diese Quote so extrem hoch ist? Welches andere Thema könnte da noch im Vordergrund stehen und auch damit zusammenhängend ist? Ja, die Sorge um diesen gesellschaftlichen Zusammenhang und den Zusammenhalt, den wir haben auf der einen Seite, und die zunehmende Feindseligkeit, die Sie auch angesprochen haben. Was sind denn, oder was denken Sie, was denn da die Faktoren dafür sind, dass dieses Phänomen gefördert wird? Und auf der anderen Seite, wie können wir als Politik und als Gesellschaft denn darauf reagieren? Das wären die ersten 1,5 Fragen. Und die zweite Frage ist, mehr als die Hälfte von den Jugendlichen haben angegeben, wenn es um die Gesellschaft geht, dass diese staatlichen Maßnahmen, die wir so alle so ergreifen, und wir tun da alles nur Gutes, dass die irgendwie keinen Nutzen bringen. Sie haben es auch angedeutet. Jetzt kürze ich für uns natürlich die Frage, wie schaffen wir das als Politik, diese Lücke zu schließen, dass die Jugendlichen sagen, okay, was wir hier tun oder allgemein in der Gesellschaft, was da getan wird, politische Entscheidungsträger, was sie machen, dass es wirklich auch für sie einen Erfolg hat und auch einen Mehrwert bringt. Was können wir da tun? Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank. Also auf die erste Frage, klar, also diese Angst vor Krieg, diese richtig explodierte Angst vor Krieg, das hat natürlich mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Also da gibt es jetzt keine anderen Dinge, die dafür sind. Ich würde jetzt zu weit führen, aber das ist wirklich Ukraine-Krieg. Ja? Und das erste Mal überhaupt, dass das als Thema seit Jahrzehnten hochkommt. Also man kann das jetzt vielleicht vergleichen. Das letzte Mal, wo Krieg überhaupt so eine Rolle spielte, war in den späten 70er, frühen 80er Jahren, ja, wo sozusagen die unmittelbare Angst war, Atomkrieg, ne, Ost-West-Konflikt, da war das auf diesem Niveau. Seitdem war das eigentlich als Thema, war das Thema verschwunden. Zur Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Das ist wirklich eine Sorge. Das ist eine wirkliche Sorge. Also die Jugendlichen sehen, dass es viele kontrovers diskutierte und auch polarisierende Themen gibt. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen die meisten, ja, also das sind aber Themen, die vielleicht wichtig sein mögen, aber wenn sie uns so auseinandertreiben, dann lasst es besser mal stecken. Ja? Halten Sie mal auf niedrigerem Niveau. Deshalb habe ich das Beispiel gewählt, die Frage der Migration, die natürlich extrem polarisiert, ja, und wo viele Jugendliche konkrete Ängste und Sorgen haben, aber wo eben die Sorge und Angst davor, dass die Gesellschaft auseinandertreibt, viel, viel größer ist als sozusagen vor dem Problem selbst. Wir sehen das auch bei anderen Sachen. Also kleiner thematischer Sprung, also bei den sogenannten Woke-Themen. Also wir haben zum Gendern gefragt, ja, wo ich es Interessanteste finde, nicht wer dafür ist und wer dagegen ist, sondern dass der größte Anteil sagt, das ist uns eigentlich ziemlich Wurst. Nicht das Thema ist unwichtig, aber sozusagen es soll sozusagen nicht fragmentieren, es soll nicht polarisieren. Ja, und gut, die letzte Frage, wie müssen Sie Experten in der politischen Kommunikation stellen, wie man das transportiert, wie man das vermittelt, wie man das für Jugendliche erfahrbar macht, was politische Entscheidungen für einen selbst bedeuten. Ich bin kein Experte in politischer Kommunikation, aber was ich natürlich sagen kann, ist, dass es hier natürlich eine Asymmetrie gibt. Ja, natürlich merke ich eine Entscheidung, die unmittelbare Folgen hat, wie ich darf morgen nicht in die Schule, weil sie zugemacht ist. Also Negativentscheidungen, sanktionierende Entscheidungen, die fühle ich natürlich unmittelbar viel mehr als eine abstrakt unterstützende Entscheidung. Aber vielleicht eins noch, die Jugendlichen haben aber in dieser Hinsicht auch konkrete Forderungen zum Teil. Das ist ja eins der interessanten Dinge der Schell-Jugendstudie. Gerade wenn ich frage nach dem Umgang mit digitalen Medien, Umgang mit künstlicher Intelligenz, Umgang mit Fake News, dass die Jugendlichen sagen, 90% sagen, wir wünschen uns, dass die Schulen uns hier unterstützen. Wir sehen, dass Fake News ein Problem ist. Wir wünschen aber, dass die Schulen uns unterstützen, damit umzugehen und das zu erkennen. Was eine Voraussetzung für erfolgreiche politische Kommunikation ist, nach meinem Dafürhalten, und sehen aber auch, da passiert überhaupt nichts. Also das wäre, ich weiß, das ist jetzt in weiten Teilen natürlich wieder so eine Ländergeschichte, aber das ist, glaube ich, eine ganz konkrete Anforderung und ein Auftrag, was Politik tun kann, um bei den Jugendlichen mehr anzukommen, wenn sie sehen, da bewegt sich was.
Gut, danke sehr. Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Kollegin Fester.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Guten Tag, Frau Staatssekretärin Deligöz. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich würde gerne mal aufgreifen, was Herr Holtfrerich am Anfang gesagt hat, nämlich die Grundfrage, die 1953 gestellt wurde, ist die Jugend reif für die Demokratie? Ich finde, alles, was Sie gerade ausgeführt haben, Herr Dr. Albert, sagt eigentlich ja. Also die Jugend ist politisch interessiert, sie sind innerhalb des Spektrums zwischen links und rechts irgendwie vertreten, können sich da sogar einordnen, obwohl natürlich ein Wahlverhalten oder eine Orientierung niemals ein Argument dafür sein darf, ob jemand das Wahlrecht hat oder nicht. Das möchte ich gar nicht behaupten, aber diese Grundfrage, die Sie damals gestellt haben, das würde mich tatsächlich total interessieren, inwiefern Sie versucht haben, das einzukreisen, um dann eine Antwort auf diese Grundfrage zu geben und wann Sie das Gefühl haben, dazu in der Lage zu sein, diese Frage sozusagen auch wissenschaftlich begründet zu beantworten. Ich frage das natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir uns vorgenommen haben, das Wahlalter abzusenken, weil das ja ganz viel damit zu tun hat, junge Menschen in die Partizipation zu bringen. Nicht zuletzt kann man da auch auf Jugendparlamente oder andere Formen der Befragung oder der Handlungsfähigkeit setzen, ganz klar. Aber das größte Recht, an den Wahlen teilzunehmen, wäre natürlich auch spannend, das den jungen Menschen zu geben. Zu den EU-Wahlen haben wir es schon gemacht. Zur Bundestagswahl haben wir es bisher leider nicht geschafft. Aber deswegen wollte ich diese Frage auf jeden Fall gerne einmal setzen. Und je nachdem, wie schnell Sie antworten, habe ich auch noch ein paar mehr Fragen für Sie.
Ja, aber da kann man lang darauf antworten. Also ist die ursprüngliche Intention 1953, können Sie natürlich nicht in eine analytische Fragestellung übersetzen. Was heißt denn reif für die Demokratie? Also wir können nur danach fragen, was Jugendliche von der Demokratie halten. Und da ist das eben das Interessante, dass weitgehend, es gibt einen leichten Rückgang nach vielen Jahren des Anstiegs gibt es einen leichten Rückgang bei Jugendlichen im Osten. dass das Vertrauen in die Demokratie als Staatsform extrem hoch bleibt. Das ist kein Grund, um sich hinzusetzen und zufrieden auszuruhen, denn so eine ganze Reihe von vereinfachenden populistischen Aussagen finden auch hohe Zustimmungswerte, so etwa eine starke Hand müsste mal wieder Ordnung hereinbringen. Das sind aber sozusagen, das sind gleichsam Unzufriedenheitsbarometer, die nach einfachen Problemlösungen suchen, die es dann vielleicht nicht gibt, die sie aber eben noch nicht übersetzen in eine Systemkritik. Also wie gesagt, wir können auch nicht mehr fragen als die Zufriedenheit mit der Demokratie, ob ich die unterstütze oder nicht. Reife ist was anderes, aber zur Reife, vielleicht zur Reife 1, also es ist jetzt auch, seitdem ich hier beteiligt bin, seit über 20 Jahren wird diese Frage Wahlalter 16 hoch und runter gespielt und mal so, mal so. Wenn ich die Jugendlichen, dazu befrage, ist mal eine kleine Mehrheit dafür und mal eine kleine Mehrheit dagegen. Das geht so hin und her und hin und her. Es geht ja jetzt auch nicht um solche Mengen an Menschen letztendlich, dass das Spiel entscheidend ist. Ich denke, man kann und sollte es durchaus auch im Zusammenhang just mit dem Begriff der Reife sehen, den man jungen Menschen in anderen Bereichen zuschreibt. Ja, was sind relevante Altersgrenzen in verschiedenen Bereichen? Und da würde ich sagen, wir sehen schon eine Entwicklung in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Auch ein Grund, warum die Shell-Jugendstudie vor einiger Zeit angefangen hat, nicht wie früher bei 15, sondern bei 12. Wir sehen einfach, dass der Übertritt vom Kindes ins Jugendalter immer früher vonstatten geht. Dass auf der anderen Seite sozusagen ganz bestimmte Reifeprozesse weit in die 20er Jahre hineingehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also ich denke, und man billigt es den Jugendlichen ja auch in anderen Kontexten zu. Man sollte es einfach mal machen. Ja, und dann gucken, was rauskommt. Ja.
Dankeschön.
Danke sehr. Es folgt die Fraktion der AfD. Herr Reichert, bitte.
Ja, zunächst mal danke für die ausführliche Darstellung. Meine erste Frage ist, ich hatte Sie vorhin richtig verstanden, der Punkt der sogenannten Systemkritik oder Demokratieverdrossenheit, der ist zwischen den Jugendlichen, die sich als eher links oder als eher rechts positionieren, quasi gleich. Habe ich das richtig verstanden?
Nee. Also das, die Zufriedenheit mit der Demokratie hat zwei wesentliche Differenzen. Das eine ist nach Ost-West, das hatte ich gerade eben angesprochen, also nach vielen, vielen Jahren, ja, nachdem sich das zwischen Ost und West angenähert hatte, haben wir das erste Mal jetzt die Entwicklung, aber die ist leicht, dass sozusagen im Osten das leicht zurückgeht politische Positionierung ist es in der Tat, dass mit einer Verortung insbesondere ganz weit rechts auch die Demokratiezufriedenheit stärker ausgeprägt ist. Da muss man aber immer Unzufriedenheit, weil er ausgeprägt ist. Man muss aber auch immer schauen, also sozusagen diese riesigen Zahlenreihen, die möchte ich Ihnen jetzt natürlich hier nicht runterleiern. Was natürlich nicht passt, ist sozusagen ein einfacher, linearer Zusammenhang, sozusagen, also in der politischen Positionierung sind Sie ganz dagegen und da sind Sie ganz, ganz dafür. Ne? Es geht um Unterschiede in der Gewichtung.
Ja, die haben das jetzt können Sie vielleicht, ist das ein gradueller Unterschied oder ist der wirklich signifikant jetzt im Rahmen einer statistischen Betrachtung?
Er ist signifikant, aber ein gradueller Unterschied ist signifikant.
Gut. Ja, also, dann können wir uns darauf jetzt mal einigen, alles klar. Dann ist meine zweite Frage, Sie haben ja auch dargestellt, dass quasi die Verortung zwischen links und rechts über die Jahre und Jahrzehnte quasi relativ konstant geblieben ist. Nun habe ich dazu die Frage, ich meine, wir erleben ja eigentlich seit mindestens 10 Jahren einen regierungsgeförderten intensiven Kampf gegen rechts, den es ja gegen links nirgends gibt. Und das erleben wir in den Schulen, das weiß jeder, der Kinder in der Schule hat und so weiter. Meine Frage ist, wenn sich da überhaupt nichts tut, können wir da konstatieren, dass diese ganzen Maßnahmen weitgehend sinnlos sind?
Das eine hat mit dem anderen relativ wenig zu tun. Also wir fragen nach der politischen Selbstverortung. Wir fragen nach der politischen Selbstverortung. Und halten das auch für ein wichtiges Instrument. Also man könnte jetzt ein politiktheoretisches Fachseminar halten, weil es ja auch einige sagen, ja, links, rechts, das sagt überhaupt nichts aus. Das hat früher was ganz anderes ausgesagt. Und wie gesagt, also ich wäre auch der Letzte, der sagt, man darf 1:1 von politischer Positionierung auf Parteipräferenz schließen. Ja, also das geht natürlich nicht. Aber was in der Tat auch so ist, ist, dass sozusagen diese politische Selbstverortung sich natürlich auch nicht 1:1 in inhaltliche Positionen übersetzt. Und sozusagen die Diskurse, die Sie ansprechen, da geht es natürlich um politische Positionen und nicht primär allein um die Selbstverortung. Und das ist nur das, was wir messen können.
Gut, dann die letzte Frage vielleicht noch ganz kurz. Diejenigen, die sich als politikverdrossen bezeichnen, dafür gibt es ja sicherlich auch den einen oder anderen guten Grund. Vielleicht können Sie da 2, 3 nennen, die von den Jugendlichen angeführt worden sind, warum das so ist.
Also das ist wirklich ein alter Hut. Ich hatte ihn in einem Nebensatz angesprochen. Die Politikverdrossenheit wird schon immer beklagt. Die gibt's schon ewig. Ne?
Die kenne ich schon. Ewig.
Aber wenn man genau hinten dran geguckt hat, hat sich hinter dieser Politikverdrossenheit eigentlich schon immer verborgen primär eine Parteien- und Politikerverdrossenheit. Und dass Jugendliche sagen, na ja, und das sehen wir ja jetzt ganz eindrücklich, ja, also das politische Interesse steigt, aber nee, das Vertrauen, dass sozusagen die Politik was für uns tut, ja, die Problemlösungskompetenz von Parteien, die hat sich dadurch nicht verändert. Übersetzt sich ja eben auch nicht, das hatte ich ja auch angesprochen, erfreulicherweise eben auch nicht in so eine grundsätzliche Systemkritik. Das Vertrauen in staatliche Institutionen, die nicht wahrgenommen werden als sehr stark von der Parteipolitik beeinflusst, ist und bleibt extrem hoch. Also Bundeswehr, Bundesverfassungsgericht und sowas, extrem.
Danke sehr. Es folgt die Fraktion der FDP. Herr Seestern-Pauli, bitte.
Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Albert, für Ihren Vortrag. Ich gebe Ihnen erstmal zuvor das erstmal recht, dass ich auch das sehr positiv aufgenommen habe, dass die Zuversicht der jungen Menschen nach wie vor hoch ist. Damit habe ich persönlich auch nicht gerechnet, weil ich glaube, das haben Sie ja auch ausgeführt. Es gibt ja eine Vielzahl von Gründen, warum man zu einem anderen Ergebnis hätte kommen können als junger Mensch. Und ich glaube, das wäre auch gut nachvollziehbar gewesen. Ich habe jetzt verschiedene Fragen vorbereitet, möchte jetzt aber andere stellen vor dem Hintergrund Ihrer Ausführungen. Nämlich zum einen sprachen Sie einmal von der Problemlösungskompetenz und wie das wahrgenommen wird. Da hätte ich ein paar Fragen zu, nämlich wie genau oder haben Sie erhoben, wie genau oder was sich dahinter verbirgt? Also ist Problemlösungskompetenz dahingehend zu suchen? Sie haben es gerade einmal angesprochen, dass die Politik nicht liefert. Wenn sie nicht liefert, warum nicht? Weil zu viel Kompromiss, zu wenig Kompromiss, also zu starrsinnig oder zu verwaschen, um es mal zu überspitzen. Oder liegt es auch an Strukturen, dass man nämlich sagt, naja, Stichwort Bildungspolitik haben Sie auch ausgeführt. Da wird viel geredet, viele machen Ankündigungen, am Ende wird es zerfasert oder zerfasert ist in der Zuständigkeit zwischen Kommunen, Ländern und Bund beim Digitalpakt beispielsweise. Also dass man einfach sagt, irgendwie will jeder was bewegen, aber es bewegt sich am Ende zu wenig, weil man einen Gerangel um Kompetenzen hat. Also das wäre erstmal meine erste Frage.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das sind so detaillierte Fragen, dass ich vorausschicken muss, da ist ganz viel Interpretation jetzt von mir dabei, was ich sage. Also das ist so 1:1 nicht gefragt. Zunächst mal die Problemlösungskompetenz. Was wir nicht mehr gemacht haben in der Shell-Jugendstudie, ist die direkte Frage zu stellen, welcher Partei trauen Sie es am meisten zu, die Probleme in diesem Land zu lösen? Das gab es früher mal, aber das war dann insgesamt immer, es war immer so zuverlässig, war die keine Partei, die am ganz stärksten, dass wir diese Frage nicht mehr stellen und auch nicht mehr stellen mussten. Aber sozusagen, dass die Kritik an der Problemlösungskompetenz, die ist jugendbezogen, also die die tritt am ehesten in der Frage zutage, fühlen Sie sich von der Politik wahrgenommen? Und in der Frage, die Politik trifft manchmal Entscheidungen, die meine Belange überhaupt nicht berücksichtigt. Da drücken die Jugendlichen das am ehesten aus. Und wie gesagt, detailliert sozusagen, wie man komplexe Entscheidungen vermittelt, und das ist eine andere Frage. Es ist so, dass Jugendliche, ich meine, das ist ja in den Medien hoch und runter diskutiert und wird diskutiert und auch zu Recht, dass Jugendliche natürlich heute sich natürlich primär informieren über die Kommunikationsgeräte, die gerade auch 90% der hier Anwesenden in der Hand haben, ja, und man muss da natürlich sehen, dass man Inhalte da entsprechend aufbereitet. Ganz interessant fand ich zu sehen, dass die Jugendlichen ja weiterhin angeben, sie vertrauen den klassischen Medien, ja, also Tagesschau und Heute und die großen Tageszeitungen, die schauen die nicht und die lesen sie auch nicht, aber sie realisieren, ja, da ist das. Das Einzige, was zugenommen hat, ist YouTube, also Erklärvideos. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe, jetzt nicht nur für die Politik, sondern auch für die Medien, gerade auch die öffentlich-rechtlichen Medien, zu sehen, dass man diese Kanäle auch wirklich mit gutem journalistischen Inhalt bespielt, ja, und versucht sozusagen das, was eben, nimmt ja keine Printausgabe von der Zeitung mehr in die Hand, was da drin steht, eben auch da den Jugendlichen näher zu bringen. Und das geht nur bis zu einem bestimmten Grad. Ja. Es muss eine gewisse Rezeptivität da sein. Also ich halte beispielsweise gar nichts von der, weiß nicht, wie weit die jetzt gekommen ist, von der Initiative der scheidenden österreichischen Regierung, jetzt mal allen Jugendlichen Printabos von Tageszeitungen zur Verfügung zu stellen, kostenfrei. Das ist kostenlos und wird wahrscheinlich nicht wertgeschätzt. Aber es geht um die Vermittlung komplexer Inhalte. Und wenn man den Jugendlichen kommunizieren will, da hört jemand auf mich, geht es um partizipative Beteiligungsformen, aber eben auch darum, das wirklich jugendgerecht, aber eben inhaltlich gehaltvoll aufzubereiten. Sie hatten aber noch eine.
Danke sehr, aber die Zeit ist um. Müssen wir in der zweiten Runde machen. Ne? Gut, danke sehr. Es folgt die Gruppe Die Linke, Kollegin Akbulut.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Dr. Albert, für die Darstellung der Ergebnisse der Studie, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Die Auswirkungen der Corona-Krise halten ja immer noch an bei vielen Jugendlichen. Für uns aus der Perspektive der Linken ist gerade die Situation von Jugendlichen, die armutsgefährdet sind, besonders wichtig. Wie ist da der Umgang der Jugendlichen mit Armut? Und eine weitere Frage ist die Beteiligung von Jugendlichen, wie wir die Beteiligung von Jugendlichen verbessern können. Und wir schlagen auch vor, das Wahlalter auf 16 runterzusetzen. Wie würden Sie das einschätzen? Also noch mehr Beteiligung. Und wir erleben ja, dass viele Jugendliche auch sehr, sehr aktiv sind, politisch interessiert sind. Meine dritte Frage bezieht sich auf Jugendliche mit Migrationshintergrund. Etwa 35% der Jugendlichen mit Migrationsgeschichte leben ja auch ganz unterschiedliche Problemlagen, unter anderem Rassismus, Ausgrenzung, Racial Profiling und viele andere Probleme. Wie sind da Ihre Einschätzungen?
Ich versuche es mal. In einer Minute, ja. Also vielleicht zunächst in der ersten Frage, was ganz interessant ist, ist das Problem der Armut. Das Problem der Armut, also nicht die Betroffenheit, aber dass das Problem der Armut mittlerweile an zweiter Stelle der Sorgen und Ängste rangiert, also nach Krieg, sogar noch vor Klimaschutz. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Also das ist auch etwas, was die Jugendlichen sehr sensibel als Problem registrieren. Ja. Und da jetzt, wie gesagt, jetzt reden wir nicht von dem Niveau der Armutsbetroffenen, ganz im Gegenteil, aber es ist sozusagen ein Riesenthema für die Jugendlichen. Noch mal vielleicht ganz kurz zur Partizipation, Beteiligung. Wie gesagt, ich meine persönliche Meinung ist, das mit dem Wahlalter 16 sollte man machen, aber ich halte es nicht für spielentscheidend. Also bin da eher relaxed. Und ja, gerade nach dem, was wir eben diskutiert haben, das heißt nicht, so Dinge wie Jugendparlamente und sowas funktionieren nicht und das sollte man nicht mehr machen. Vielleicht sollte man das vielleicht sogar deutlich intensivieren und mehr machen und noch mehr Jugendlichen das bereitstellen und vielleicht sogar sozusagen auf einem wumpsmäßig höheren Niveau, dass viel mehr Jugendliche eine Chance haben, in Politik reinzuschauen und vielleicht auch mal zu überlegen, wie kann ich sowas noch stärker wirklich auf allen Ebenen der Politik machen. Sorry, Ihre letzte Frage ist so groß. Sie ist so groß, da wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte.
Vielleicht die zweite Runde. Mal schauen. Gut, danke sehr. Gruppe BSW ist nicht da. Dann kommen wir zur zweiten Fragerunde mit 3 Minuten. Da beginnt die Fraktion der SPD-Fraktion wieder mit Frau Hennig.
Ja, danke, Frau Bahr. Ich möchte noch mal auf die langfristigen Trends zurückkommen. Und zwar, welche gesellschaftlichen Trends und Entwicklungen erwarten Sie auf Basis der aktuellen Studie? Und welche Auswirkungen könnten diese auf die politische Arbeit der kommenden Jahre haben? Und die Wünsche der Jugend in der Politik. Also wenn Sie einen Wunsch der Jugendlichen aus der Studie an die Politik weitergeben könnten, welche wäre das? Oder welche wären das? Und welche Forderungen stellen Jugendliche an die Politik, die aus Ihrer Sicht besonders ernst genommen werden sollten? Also kleine Einschätzung an dieser Stelle. Vielen Dank.
Die Shell-Jugendstudie ist eine Trendstudie. Sie ist aber keine Zukunftsstudie, denn sie beruht darauf, Jugendliche selbst zu befragen, was sie hier und heute und jetzt denken. Deshalb muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, Trends zu extrapolieren zu wollen. Und ich hatte das ja einleitend gesagt, wenn mir jemand vor ein paar Monaten noch gesagt hätte, dass der Optimismus bezüglich der gesellschaftlichen Zukunft, dass der steigt, hätte ich den für verrückt erklärt und hätte gesagt, nee, es geht um die Frage, wie stark es zurückgeht. Das wird der Trend sein. Also würde ich das nicht sagen. Aber nach all dem, was wir sehen, was ich versucht habe zu beschreiben, würde es mich wundern, wenn gerade dieser Trend zu einem gesteigerten politischen Interesse nachlässt. Wir sind ja jetzt auch, leben auch nicht in Zeiten in Deutschland und in der Welt, wo mutmaßlich besonders viel Ruhe einkehrt in der nächsten Zeit. Also ich glaube, das wird die Jugendlichen schon weiterhin beschäftigen und mitnehmen. Und die große Frage wird sein, das haben wir jetzt in den 1000 Varianten schon, die große Frage wird sein, wann und wie kann und wird sich das übersetzen, dass auch mehr Jugendliche sozusagen den Schalter umlegen und sagen, ja, jetzt engagiere ich mich auch. Und mache da etwas. Konkrete Folgerungen kann man aus so einer Studie relativ wenig ableiten. Ich möchte vielleicht nur noch Exemplare noch mal auf die eine verweisen, die ich vorhin angeführt habe, weil das ist wirklich etwas, wo man sagen kann, also einer der wenigen Punkte, wo man aus so einem Studienergebnis direkt sagen kann, das ist eine Forderung der Jugendlichen, das ist wirklich die der Schrei danach schon, kann man sagen, helft uns beim Umgang mit diesen digitalen Medien. Helft uns mit KI, helft uns mit Fake News, kommt raus aus dieser Einstellung. Ja, ihr seid ja die Digital Natives, ihr wisst ja schon, was ihr zu machen habt. Gestern wurden die Ergebnisse dieser großen internationalen Studie präsentiert, wo herauskam, na gut, dass hinter Digital Native halt meistens leider doch nicht mehr steckt, als ich weiß, wie ich auf dem Smartphone wische. Und wirklich kompetenter Umgang mit sozialen Medien und mit digitalen Technologien ist ein richtiger Bedarf. Den haben die Jugendlichen, den sehen die und sie sehen, dass der in den Bildungsinstitutionen bisher nicht bedient wird. Und wenn ich es richtig sehe, hat sich mit diesem Thema, also Umgang mit Fake News in Lehrplänen, wenn ich es richtig sehe, hat sich die Kultusministerkonferenz vor ein paar Wochen da überhaupt das erste Mal mit auseinandergesetzt.
Ja. Gut, danke sehr. Es folgt die Fraktion der CDU-CSU. Frau Wiesmann, bitte. Ja, vielen Dank auch von mir für Ihre Ausführungen bisher schon. Ich habe zwei ergänzende Fragen. Einmal zum Thema Corona-Folgen. Es heißt ja, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, 14% der jungen Leute sagen, sie hätten durch die Beschränkung der Corona-Zeit gute Freunde verloren. 8% sagen, sie hätten sich mit ihnen wichtigen Menschen zerstritten. Sie bewerten es auch, wenn ich es richtig aufgefasst habe, als nicht so sehr dramatisch mehr. Aber ich finde, es sind doch gar nicht so geringe Werte. Und wir hören ja auch aus in der Gesellschaft sonst, dass psychische Gesundheitsthemen immer noch nicht alle behoben sind. Würden Sie sagen, ist Corona jetzt abgehakt in der Sicht der Jugendlichen oder doch noch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssten? Zweite Frage, Zeit- oder Wertehaltung, ein ganz wichtiger Wert, auf den Sie hinweisen, ist vielleicht der höchste Freunde, Familie, Partner. Über 90% wichtig. Jetzt reden wir auch weiter in der Politik über Ganztag und sozusagen wie Lebensgestaltung gemacht werden soll unter verschiedenen Aspekten. Würden Sie sagen, mehr Zeit für Familie und Freunde ist weiter eine sehr, sehr wichtige Sache für junge Menschen, die wir im Auge haben sollten? Oder gibt es dazu sonst in der Shell-Jugendstudie keine weiteren Hinweise?
Ja, danke. Also mit was wir uns nicht auseinandersetzen, sind die zweifellos existenten wirklich pathologischen Probleme, also auch psychopathologischen Probleme nach Corona-Erkrankungen oder in Bezug auf Pandemie-Erfahrungen. Es ist etwa die Hälfte, die sagt, es hat keine Auswirkungen. Und diejenigen, die sagen, es hat noch Auswirkungen, sagen ganz unterschiedliche Dinge. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist wenig, aber Sie haben zwei Zahlen genannt. 14%, die sagen, wir haben gute Freunde verloren. Und 8 oder 9% sind es, glaube ich, sogar, die sagen, wir haben uns über die Auseinandersetzung, über Einschränkungen und Impfen oder was komplett mit uns nahestehenden Freunden zerstritten. Das ist nicht wenig. Also Marc hat gesagt, also insofern ist es natürlich nicht vorbei. Es ist aber eben auch in einem anderen, ganz anderen Sinne nicht vorbei, den man vielleicht sogar nicht hundertprozentig negativ wenden muss, den hatte ich vorhin angesprochen. Es ist natürlich nicht vorbei, als wir hier von einer Generation junger Menschen reden, die, würde ich sagen, einen Einschnitt in ihrem Leben, in der Zeit ihres Heranwachsens mitbekommen haben, die keiner der Älteren, außer den vielleicht über 80-Jährigen, jeweils mitbekommen haben. Und deshalb ist die nicht vorbei und die wird auch über Jahrzehnte nicht vorbei sein, weil diese Erfahrung bleibt. Zeit für Familie. Ganz kurz über die Arbeitsteilung in der Familie hatte ich ja auch schon gesprochen. Ja, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bleibt wichtig, aber hier muss man auch relativ differenziert hingucken. Hier gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen, weiterhin stark nach Geschlecht differenziert. Was eine wichtige Entwicklung ist in den letzten Jahren, was so Vorstellungen über Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Arbeitswelt anlangt. Klar, nicht überraschend ist, dass natürlich ein großer Anteil sagt, ja, wir würden auch gerne im Homeoffice arbeiten. Aber was deutlich angestiegen ist, ist der Anteil derjenigen, die sagen, uns sind feste Arbeitszeiten wichtig. Und da ist sozusagen eine hohe Bereitschaft da, sehr flexibel zu sein, zum Teil auch mal am Wochenende zu arbeiten, zum Teil zu sagen, das ist uns alles, also wir wollen Flexibilität, ja, wir wollen Flexibilität, um sozusagen diese Dinge letztendlich managen zu können. Ja, und das ist vielleicht hier der Schlüssel, nicht zu sagen, es muss weniger Stunden und mehr Teilzeit, sondern mehr Flexibilität.
Okay, danke sehr. Es folgt Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Kollegin Fester.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe noch drei Fragen. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen miteinander beeilen. Erste Frage. Sie haben die ganze Zeit gesagt, die Jugend sei doch nach wie vor sehr tolerant. Was bringt Sie dazu, das zu sagen?
Es gibt die klassische Toleranzfrage, die wir haben. Fändest du es sehr gut, ist dir es egal, nicht so gut oder überhaupt nicht gut, wenn folgende Personen neben dir einziehen. Und gibt es dann alles Mögliche, Senioren-Ehepaar, Studenten-WG, jüdische Familie, muslimische Familie, Aussiedlerfamilie und so weiter und so weiter und so weiter. Und das bleibt alles sehr tolerant. Also das ist sehr, sehr geringe Vorurteile. Die Vorurteile, die man sieht, sind jetzt nicht überraschend. Ja, also wenn ich dann nach einzelnen Gruppen differenziere, sehe ich natürlich bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund etwa aus muslimisch geprägten Ländern deutlich höhere Vorbehalte gegenüber einem homosexuellen Paar, als ich das bei anderen Jugendlichen sehe. Deutlich höhere Vorbehalte übrigens auch von den lustigeren Ergebnissen gegenüber Studenten-WGs. Aber ansonsten wirklich tolerant.
Ja. Wunderbar, vielen lieben Dank für diese Antwort. Zweite Frage. Wir hatten es ja gerade schon von seelischer Ungesundheit. Da verraten uns vor allem auch andere Studien sehr viel darüber. Eine finde ich sehr interessant aus dem Progressiven Zentrum, die eben festgestellt haben, dass es eine Signifikanz dazwischen gibt von jungen Menschen, die seelisch ungesund bzw. einsam sind und Zuspruch für Verschwörungsideologien. Kann man aus der Jugend-Shell-Studie ähnliche Ergebnisse ablesen, was zum Beispiel auch die politische Präferenz rechtslastig betrifft?
Nee, kann man nicht, weil wir keinerlei Daten zu psychischem Gesundheitszustand haben.
Okay, das war sehr fix. Dann meine letzte Frage. Ein bisschen anschließend an die Kollegin Frau Akbulut würde ich gerne auch noch einmal die Frage an Sie richten, ob junge Menschen neben der Wahrnehmung, dass die Politik ihre Belange nicht genügend aufgreift, auch noch andere Formen des Adultismus tatsächlich als Diskriminierungsform gegen sie wahrnehmen und diese auch bekämpfen wollen.
Naja, sagen wir es mal so. Was heißt Adultismus? Das Verhältnis zwischen den Generationen ist recht gut. Und insbesondere jetzt auf der persönlichen Ebene ist es ja schon ewig so, dass so viele Jugendliche angeben, also auf extrem hohem Niveau angeben, wir kommen mit unseren Eltern ganz hervorragend aus und wir würden unsere eigenen Kinder eigentlich genauso erziehen. Das sind ja immer so Werte, um die 90% schwebt das herum. Und das wäre ja schon seit trotz vieler Unkenrufe, dass jetzt aber der Generationenkonflikt kommt. Also früher ging es um die Rente, dann ging es um Klimawandel. Jetzt kommt er aber. Was die Jugendlichen immer trotzdem sagen, ja, eigentlich kommen wir da mit den Älteren ganz gut aus. Und es ist ja umgekehrt meistens die Älteren sagen, die sagen, Gottes Willen, mit denen kann man sich überhaupt nicht mehr streiten. Ja, also nicht wie bei uns damals.
Ja, das ist ja die Definition von Adultismus letztendlich. Aber meine Zeit ist vorbei. Vielen Dank für Ihre Antworten. Das ist ja zumindest erstmal eine sehr gute Nachricht.
Danke sehr. Und es folgt die Fraktion der AfD. Herr Bollmann, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Delligüs, Herr Dr. Arnold. Ich möchte mal allgemein anfangen. In der politmedialen Debatte wird ja herkömmlich immer differenziert zwischen demokratischen Politikern und den anderen sozusagen. Also diese Grenze, die finden wir in der medialen Debatte, die finden wir in der Parteipolitik, die finden wir ja auch in der parlamentarischen Debatte. Da wird immer die Grenze gezogen. Das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass es auf der einen Seite die Demokraten geht, auf der anderen Seite eben die Nichtdemokraten. Das sind hier im Parlament, sind wir das. Also wir leben damit, wir können damit umgehen. Das zieht sich so durch. Meine Frage geht jetzt dahin. Sie haben vorhin eingangs dargestellt, dass sich im Gegensatz zu früher die Jugend auch mehr ausdifferenziert hat, also zwischen rechts und links, so kürze ich das jetzt mal ab. Und wie ist es mit der Eigenwahrnehmung der Jugendlichen, die jetzt meinetwegen auch sich dort verorten, wo herkömmlicherweise gesagt wird, das gehört nicht zu den Demokraten? Sehen die sich selber als Demokratiefeinde? Und wenn nicht, wie ist es, wie wehren die das Framing ab? Wie leben die damit, wenn sie sich selbst als Demokratiefeinde bezeichnen würden? Das ist so eine Frage der Eigenwahrnehmung.
Ja, also da kann man jetzt direkt wenig drauf antworten. Also zunächst vielleicht nochmal, was man in so einer Studie abfragen kann, sind zwei Dinge. Muss man vielleicht nochmal differenzieren. Also es geht allgemein um die Frage von Demokratie als Staatsform. Und es geht um die Frage Demokratie, so wie sie in Deutschland funktioniert. Ja, und das sind leicht unterschiedliche Werte, aber wie gesagt, bei beiden sehen wir extrem hohe Zustimmungswerte. Und natürlich, wenn wenn 85% sagen, das ist eine gute Staatsform, sagen 15 auch, das ist keine gute Staatsform. Die sind für eine andere. Ob die sich jetzt als offen undemokratisch bezeichnen, das müsste man im Einzelfall dann nochmal schauen. Ich gehe davon aus, sonst würden die ja sagen, es ist eine gute Staatsform.
Ergibt sich nicht aus Ihren Ermittlungen. Mehr kann man ergibt sich nicht. Vielen Dank. Ja, ich habe dann vielleicht noch eine Dreiviertelminute, haben wir noch Nachfrage nach dem, was die Kollegin von den Grünen eben gerade gefragt hat, nach der Toleranz. Ich hätte das schon vermutet, dass Sie da auch Differenzen gefunden haben zwischen, ich sage mal, deutschen Jugendlichen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Wie schätzen Sie das ein, wenn diese Differenz messbar ist? Ist sie signifikant? Und die Frage, sollte man in irgendeiner Art und Weise, wir agieren ja auch sonst mit erzieherischen Maßnahmen auf die Jugend, auch da Vorsorge tragen, dass wir erzieherisch insoweit auf die Kinder mit oder Jugendliche mit Migrationshintergrund einwirken, dass sich das verbessert künftig?
Ja, also wie gesagt, bei dieser Toleranzfrage, es gibt Unterschiede, die sind in wenigen Bereichen groß. Sie sind in einem Bereich übrigens groß, was heißt nicht groß, also was vielleicht noch bemerkenswert ist, sozusagen diese Toleranzwerte sind im Osten immer einen Tick weniger ausgeprägt. Und auch bei Jugendlichen aus östlichen Bundesländern ist sozusagen die Toleranz, wenn sozusagen eine Familie mit Migrationshintergrund nebenan einzieht, ein Tick weniger ausgeprägt. Das spezifische Ergebnis, auf das ich abgehoben hatte, nämlich eine relativ hohe Intoleranz gegenüber einem homosexuellen Paar bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus muslimisch geprägten Ländern. Es ist jetzt nicht überraschend, in keinster Weise. Aber ich denke, das ist, wenn ich das mitbekommen habe, doch eigentlich, weiß jetzt nicht, ob erzieherische Maßnahmen das richtige Wort ist, aber es ist doch eigentlich Konsens, dass sozusagen in Bildungsinstitutionen sozusagen auch dafür Toleranz in dieser Hinsicht geworben wird. Ja? Ich meine, mehr kann man nicht machen.
Danke ja, vielen sehr. Dank.
Okay. Danke sehr. Dann kommen wir zur Fraktion der FDP, Herr Seestern-Pauli.
So, dann sind wir jetzt bei der zweiten Runde. Ich beeile mich auch mal ein wenig. Sie hatten ausgeführt, dass 68% der Befragten angegeben haben, gerne Kinder haben zu wollen. 9% glaube ich nicht. Bei den 68% ist eigentlich mal abgefragt worden, wie viele Kinder Sie am liebsten haben wollen würden. Und dann haben Sie weitergehende Erkenntnisse darüber oder vielleicht im Nachhinein von Personen, die dann älter geworden sind, ob das sich hat verwirklichen lassen und was die Gründe waren, warum man dann vielleicht von dem ursprünglichen Wunsch mal abgewichen ist. Also das kann man sicherlich nicht aus einer, sondern müsste man das wahrscheinlich nebeneinander legen. Also wenn einer sagt, ich möchte das nicht, weil ich mich nicht binden möchte, dann ist das ja eine relativ klare Angelegenheit. Wenn ich aber sage, ich würde ganz gerne 3 oder 4 Kinder haben und am Ende habe ich dann nur 1 oder 2 und es ist nicht medizinisch begründet, dann ist ja die Frage, was waren die Gründe, warum ich davon abgewichen bin?
Sorry. Zur ersten Frage kann ich Ihnen jetzt die genaue Zahl nicht aus dem Kopf sagen, aber im großen Durchschnitt bleibt der Kinderwunsch unter der Reproduktionsrate von 2,1, wenn ich alles zusammenzähle. Ja. Und zu der zweiten Frage muss ich leider sagen, das geht methodisch nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, wie Jugendliche heute das sich vorstellen und die Jugendlichen, die ich vor 5 Jahren befragt habe und die Jugendlichen, aber wie die Einzelnen, die ich vor 5 Jahren befragt habe, als ich dann vielleicht 22 waren und die jetzt 27 sind, also die Einzelpersonen, ob die dann wirklich diesen Wunsch verwirklicht haben oder trotz mangelndem Kinderwunsch doch welche bekommen haben, da müssen Sie die Studie natürlich komplett anders anlegen und immer wieder die gleichen Leute befragen. Nichtsdestotrotz heißt es natürlich nicht, dass wenn ich immer wieder die gleiche Frage stelle und sehe die Gründe dafür, die angegeben werden und die bleiben in ihrer Struktur gleich, dann ist es natürlich schon eine ganz starke Vermutung, dass zumindest die Abfolge dieser Motivation auch sozusagen eine gewisse Erklärungskraft bietet. Und das muss man eindeutig sagen, dass einfach sozusagen, dass sich nicht binden wollen, der Hauptgrund ist. Und das sehen wir natürlich dann auch an anderen Daten, weil was wir ja über Jahre hinweg beobachten, ist die deutliche Zunahme von Einpersonenhaushalten. Und jetzt rede ich nicht von älteren verwitweten Menschen, sondern das sozusagen das alleine Leben, also nicht nur ohne Kinder, sondern gegebenenfalls auch nicht in Partnerschaft, immer mehr zu einem akzeptierten und lebenswerten Modell herangewachsen ist.
So, ich hätte jetzt noch 15 Sekunden, aber ich glaube, das reicht nicht mal, um die Frage zu stellen. Vielen Dank für Ihre Ausführung.
Danke. Gut, dann kommt die Gruppe Die Linke, Kollegin Akbulut.
Ja, vielleicht nochmal meine Frage vorhin. Können Sie nochmal auf die Problemlagen der Jugendlichen mit Migrationsgeschichte eingehen? Und vor allem auch die Forderungen, die aufgestellt werden auf Seiten migrantischer Jugendliche, weil die Benachteiligungen gerade im Bildungssystem haben sich ja durch die Corona-Krise ja nochmal verschärft. Wir haben ja ein chronisch unterfinanziertes Bildungssystem und gerade für Jugendliche mit Migrationsgeschichte ist Ausgrenzung, Rassismus, Diskriminierung in allen Lebensbereichen präsent.
Ich kann Ihnen nicht sagen, was Großgruppen der Gesellschaft, und es ist eine Großgruppe der Gesellschaft, Jugendliche mit Migrationshintergrund so kollektiv als Forderung aufstellen. Das tun sie ja nicht. Und vielleicht ist, gerade weil diese Frage so allgemein ist, vielleicht auch nochmal der Hinweis angebracht. Ich hatte das gerade, wir hatten jetzt gerade in Bezug auf so diese Toleranzfrage, ja. Ich weiß, es ist jetzt sehr allgemein, aber bei ganz vielen Sachen muss man mittlerweile ganz genau hinschauen. Was sagt mir diese, sozusagen, wir unterscheiden ja Jugendliche mit Migrationshintergrund, will heißen, wenigstens ein Elternteil in Deutschland geboren und sozusagen migrierte Jugendliche. Aber da finden sich mittlerweile so starke Differenzierungen, dass, das werden Sie beispielsweise, wenn Sie da mal reingucken in die Stadtjugendstudie sehen, wir diese Differenzierung heute im Gegensatz zu früheren Studien gar nicht mehr so weit in den Vordergrund schieben, ja, weil Ihnen die oft gar nicht mal so viel aussagt. Jugendliche mit Migrationshintergrund sind wie diejenigen ohne Migrationshintergrund heute eine so differenzierte und große Gruppe geworden, dass ich bei ganz vielen Sachen da große Bauchschmerzen habe, überhaupt pauschale Aussagen darüber zu treffen.
Danke sehr. Gut, dann Gruppe BSW ist nicht da. Dann sind wir am Ende unseres Gesprächs. Herr Professor Albert, Herr Holtfrerich, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Ihre Expertise für uns und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute in Ihrem Wirken für und im Sinne dessen, wie Sie weitermachen mit der Shell-Studie. Ja, dann schließe ich diesen Tagesordnungspunkt und wir kommen dann auch schon zu Top 2. Top 2 ist Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament für eine Kurzdarstellung der jährlichen Durchführungsberichte über die im Jahr 2021 aus dem Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen kofinanzierten operationellen Programme, Ratsdokumentation Nummer 696924. Ich schlage vor, dieses EU-Dokument zur Kenntnis zu nehmen. Da sehe ich keinen Widerspruch und höre auch keinen Widerspruch. Und dann ist das der Fall. Dann kommen wir noch zu Top 3. Ich rufe auf, Top 3, Menschenrechte und Demokratie in der Welt und die Politik der Europäischen Union in diesem Bereich, Jahresbericht 2023, Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. Februar 2024 zu Menschenrechten und Demokratie in der Welt und der Politik der Europäischen Union in diesem Bereich, Jahresbericht 2023, 2118 INI, P9TA 2024-0106. Ich schlage vor, dieses EU-Dokument zur Kenntnis zu nehmen. Ich sehe keinen Widerspruch und höre auch keinen Widerspruch. Dann ist das der Fall. Dann sind wir noch bei Top 13. Verschiedenes. Gibt es hier Wortmeldungen zu Top 13? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt und auch die heutige Sitzung. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche. Wiedersehen.